Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zu Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute mit Spieltag 25, Arminia Bielefeld. An dem Mikrofon, wie gewohnt, Kevin.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, Enrico. Ja, Kevin, turbulentes Heimspiel, würde ich mal sagen.
Live aus dem Stadion.
Das stimmt.
Boah, hätten wir mal eigentlich mal im Stadion aufnehmen müssen, das wäre geil gewesen.
Ja, da kommen die Mikrofone nicht mit.
Ja, natürlich.
Nee.
Brauchst du so einen schallisolierten Raum, nimmst ein Stück Pappe mit, ja, und setzt dich da in so einen Karton rein.
Ja, Arminia Bielefeld, wir schlagen die Bielefelder und schicken die mit 0 Punkten nach Hause. Hätte aber höher sein können oder höher ausfallen können. Wie siehst du das?
Ja, das ist können, das war ein Muss. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich sitze hier mit einem 5-0 und kann mich hier zurücklehnen und muss drei Sätze sagen und dann ist das Ding eingetütet. Also ganz ehrlich, das ist... Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, jetzt mal ohne das chronologisch aufzubauen, weil die Bielefelder haben ja am Anfang, habe ich gedacht, scheiße, wir haben ein Problem.
Aber die ersten 10 Minuten waren die besser.
Aber ich sag mal, ganz ehrlich, Bielefeld war mit einer der schlechtesten Gegner, die wir bisher hatten, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, gehe ich mit, aber am Ende des Tages waren die trotzdem gefährlich.
Ja,
und aber hätten da auch fast einen Punkt irgendwie mitgenommen.
Ja, aber das ist ja... Lass uns mal wirklich von Beginn an gleich vorgehen, weil das ist, am Ende war ja die wie nennt man die Time immer, Shit Time? Wie nennt man das beim Football nochmal? Da gibt's doch so einen Begriff für.
Crunch?
Nein, Crunch ist ja dann, wo es richtig zur Sache geht.
Ja, was meinst du denn?
Weiß ich jetzt nicht, egal. Auf jeden Fall, die Endzeit, da wird ja kein richtiger Fußball mehr gespielt. Egal, wir kommen da gleich zu. Ja, ansonsten...
Starten wir erstmal mit Karius.
Genau.
Wieder nicht dabei gewesen. Aber ich finde, Müller steigert sich Stück für Stück. War ja geschunden hier gegen Fürth, war ja bodenlos die Leistung. Fand den heute gar nicht so verkehrt.
Wobei, Karius ist ja auch zur Kurve gerannt. Ne?
Da hoffen wir mal, dass er nächste Woche gegen Hannover dabei sein wird. Wäre unglaublich wichtig.
Ja, wobei ich dir ganz ehrlich sage, da stelle ich mir dann auch wieder die Frage, Müller hat ja echt ein gutes Spiel gemacht heute, ne?
Ja.
So, und dann spielst du gegen Hannover, Spitzenspiel. Die Frage ist dann, packst du da Karius rein?
Musst du. Also, war der Garant, behaupte ich jetzt mal in der Hinrunde, der uns ja viele, viele Punkte und so wenig Gegentore wie möglich geschenkt hat. Dementsprechend stellt sich mir persönlich nicht die Frage, ich weiß nicht, wie es ist für einen Torwart, wenn man mal 3-4 Wochen raus war, ob man dann...
Hast du doch bei Kevin Müller nach einem Jahr...
Ja, für ein Jahr Pause war das ja gar nicht so schlecht. Also ich hoffe, dass die 3 Spiele Pause den Karius eher gut getan haben, statt ihn irgendwie aus der Form zu bringen.
Ach, der wird nicht aus der Form sein, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das war jetzt auch eher nur eine rhetorische Frage.
Aber würdest du auch wieder reinpacken?
Ja, natürlich, weil ich mal gucken wollte, ob du ins Fettnäpfchen trittst. Aber da du ja ein smarter Kopf bist...
Ja.
Passiert das nicht so schnell.
Nee. Ja, vollgepackte Arena, ausverkauftes Haus, 6.100 Bielefelder da, haben das komplette Kontingent ausgeschöpft.
Auch gibt's mal schön. Die Stadt eigentlich?
Bielefeld?
Ja, das ist doch mal die Frage. Bielefeld gibt's doch nicht.
Ah.
Das ist ein Joke.
Ja, weißt du? Der war aber flach, ey.
Da, viele finden den lustig, willst du sehen.
Heute auch mit Eihan in der Startelf für Katic, der gelb gesperrt gefehlt hat. Auch da persönlich muss ich sagen, habe ich in den ersten 10 Minuten echt ein bisschen Sorge gehabt. Eihan wirkte für mich oder auf mich ja unsicher und auch nicht in Form. Hat sich dann aber im Laufe des Spiels dann doch super gefangen und war meiner Meinung nach auch eine sehr gute Partie.
Ich kann dir ganz genau sagen, warum Eihan unsicher gewirkt hat. Weil die Bielefelder, die haben eine Taktik gehabt. Kennst du noch diesen Spruch von Boateng gegen Bayern im Finale? Bruder, schlag den Ball lang.
Ja.
Also ganz ehrlich jetzt, das war ja ganz, ganz, ganz schrecklich anzusehen, was Bielefeld da gemacht hat. Die haben keinen Fußball gespielt. Die haben wirklich, die
immer ersten den lang
10
gesucht.
Minuten habe ich wirklich gedacht, scheiße, wir haben ein Problem. Ne? Und da hat sich halt der Kartic-Wechsel bemerkbar gemacht oder die Zwangssperre, weil wir die Lufthoheit nicht hatten gegen diesen Riesen da. Ja? Ich denke auch, dass es bewusst von Bielefeld so gewählt war, ne? Weil die wissen, okay, Kurucay als Abwehrchef, ja, okay, gut, Ayhan, ein 1:1-Ersatz meiner Meinung nach, aber nicht in der Luft. So, und das ist ja, die haben den Ball lang geschlagen auf dieses lange Elend.
Der war aber wirklich groß.
Also es ist unglaublich.
Das war ja nicht so 1,95. So.
Der hat mich aber so genervt im Spiel. Wirklich, muss ich jetzt auch mal loswerden. Mich hat lange so ein Spieler nicht genervt. Der war nur am Reden, ja, am Gestikulieren, am Schauspielern. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann hat er auch noch jeden Kopfball gewonnen. Da hat der mich aufgeregt.
Ja, der war unangenehm.
Aber deshalb hat, sag ich mal, Ayhan auch unsicher gewirkt. Weil du musstest jedes Mal einen der beiden abstellen. Entweder Kurucay oder Ayhan gegen diesen Typen. So, das Kopfball-Duell gewinnst du erstmal nicht, ja? Vor allem musst du erstmal gucken, okay, wie agierst du gegen den Typen? Und der hat ja jedes Ding über den Scheitel rutschen lassen und auf Grodowski. So, das war ja am Anfang die Taktik. So, das Ding hat am Anfang funktioniert.
Ja, wirklich, ersten 10 Minuten Bielefeld stärker.
Ja, aber da ist stärker. Ich habe gedacht, wir gehen hier unter. Die haben ja 2 Großchancen, dann 1:1 von Grodowski gegen Müller. Er Obwohl macht Müller überragend.
War Abseits?
Nee, da war kein Abseits, oder?
Doch, doch.
Ja? Mhm. Ja, aber der zweite ja auch, dieser Querball.
Ja.
So, aber nichtsdestotrotz, das aber waren 2 Riesenchancen. Ja. Beide von Müller überragend gemacht. Der eine erwartet, geht runter, greift den Ball kurz ab und bei dem anderen bleibt er lange oben und wird an der Brust geschossen. Ne? Nichtsdestotrotz haben die 10 Minuten richtig Alarm gemacht da vorne. So, und deshalb sage ich, Ayhan vielleicht so die ersten 10 Minuten erstmal geguckt, okay, wie komme ich hier an, aber ansonsten eine grundsolide Partie.
Ja, im Laufe des Spiels definitiv, aber der Start war halt echt, da hast du so gemerkt, der war nicht im Tritt.
Ja, aber alle ja nicht, ne, das war ja, also ich glaube, Bielefeld hat uns da echt auf dem falschen Fuß erwischt, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne.
Schon, ja.
Und hätte dann 1-0 gestanden, ne, ich, wie gesagt, aus dem Stadion, dieses Abseits konntest du jetzt nicht beurteilen, ich glaube, das erste eher nicht, aber weiß ich nicht, du hast es ja wahrscheinlich besser gesehen.
Ja.
Hätte aber 1-0 gestanden, glaube ich, wäre eine echt schwierige Kiste geworden. Weil dann hätten die sich da hinten vergraben und ja, da haben wir letzte Woche schon bei Greuther Fürth gesehen. Das wird schwer.
Ja, vollkommen richtig. Aber wie soll es dann auch anders sein? Nach den 10 Minuten ein anderes Schalke gefühlt. Auch Schisch überragend mit einem Jai wieder auf der linken Seite. Provozieren da eine Ecke.
Hast du die eine Grätsche gesehen von Jai?
Boah, der hatte 2, aber die erste. Das war.
Ich habe so geschrien. Ich habe kurz. So, ich bin aufgesprungen, habe geschrien gleichzeitig. Mir wurde so schwarz vor Augen. Ja, ich habe gedacht, ich kriege gleich ein Kreislaufproblem. Also wirklich bockstark, bockstark.
Hätte man nicht gedacht, wenn du dir den so anguckst, so ein kleiner, schmächtiger Spieler, aber eine Kämpfersau vor dem Herrn, also.
Und jetzt kurz nochmal zu unterbrechen. Jetzt ist mir nämlich auch das Thema eingefallen, was ich eigentlich die ganze Zeit am Anfang ansprechen wollte. Vor dem Spiel, das war ja so auch das Thema der Woche. Da kam ja wohl raus, dass Schalke an der Jai-Verpflichtung interessiert wäre. Prüft gerade. Gut, jetzt muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, wenn du das nicht prüfst, dann hast du irgendwo was falsch gemacht.
Und die,
ne,
Summe ist auch echt überschaubar für aktuelle oder für den heutigen Marktwert, sage ich jetzt mal.
So 1,5 Millionen,
genau,
will Anderlecht.
Aber wir sind nicht die Einzigen mit Interesse. Ich glaube, diese Leistungen, die er da zuletzt auf Schalke präsentiert, die werden auch andere Bundesligisten oder sonstige Vereine beobachten und dementsprechend dürfen wir uns da, glaube ich, nicht allzu viele Hoffnungen machen.
Ja, wobei, boah, ich sehe das anders. Ich sehe das anders. Also wenn, erstmal die erste Frage, du sagst, du würdest die 1,5 Millionen zahlen.
Ja. Du?
Gehe ich mit.
Aber was ist mit der Stammplatzgarantie für Vitali Becker?
Ja, aber
die ja ausgesprochen wurde.
Ja, aber hat er da im Vertrag stehen?
Natürlich nicht, aber.
Aber Dinge ändern sich. Jetzt ganz ehrlich, ich sag dir eins. Welches Beispiel kann ich denn nennen? Ich sag mal, da kommt ein Top-Stürmer zu einem anderen Verein. Da ist ein etablierter Stürmer, der jahrelang die Mannschaft getragen hat. Fabian Klos, wo wir schon mal bei Bielefeld sind. Dann kommt da irgendwer hin, ja, so ein, keine Ahnung, hau dir jetzt einen random Namen rein. Marvin Ducksch. Der macht 15 Tore.
Klos,
dann glaubst
verletzt,
du
ja,
doch nicht, dass Fabian Klos starten wird. So, und da sage ich ja bei Vitali Becker, das ist der Moment für ihn, ist halt mega ungünstig, mega unglücklich, dass er da rausrotiert ist, ja, auch wegen der Verletzung halt vorrangig, sonst wäre er wahrscheinlich nicht rausrotiert.
Natürlich
und dann hätte
nicht.
Man sich auch nicht nach einem Linksverteidiger umgeschaut, beziehungsweise man hätte sich wahrscheinlich nach einem Linksverteidiger umgeschaut in einem abgeschwächteren Format.
Aber ich glaube, die Idee von Schalke war schon clever, dir da jemanden zu holen, der den akuten Brandherd löscht.
Ja, natürlich, der war ja da. Aber wäre Vitali Becker nicht im Verletzungspech gewesen, hätte er gespielt,
ja, ja,
hätte Njaya nie, selbst wenn die den geholt hätten, die Chance bekommen, vor Vitali Becker zu starten.
Sehr wahrscheinlich nicht.
Das heißt, diese ganzen Umstände ändern natürlich dann auch einen Gedankengang. Und man muss ganz ehrlich sagen, nochmal, eine Verletzung für einen Fußballer, die bringt immer Schwierigkeiten mit. Und wir wissen nicht, wie Vitali Becker aus dieser Verletzung kommt. Du hast das Beispiel bei Timo Becker gehabt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Der hat jetzt in Greuther Fürth ein vernünftiges Spiel gemacht. Der hat heute auch, bis auf eine Aktion. Das waren das
sechs Spiele, die der gebraucht hat, um wieder halbwegs.
Ja, und du merkst ja auch, der ist ja auch von der Fitness her wieder auf einem ganz anderen Level als vor drei Spielen. Ne?
Hat durchgespielt. Was so auch die letzten Spiele nicht der Fall war.
Du siehst ja auch da, ne, so eine Verletzung bringt immer irgendwie Anlaufzeit mit sich. Ne? So, und jetzt sage ich mir, Njai, würde ich mal so einschätzen, wenn Schalke wirklich aufsteigen sollte und wir die Kaufoption dann irgendwie ziehen, oder es gibt ja keine Kaufoption, sondern den Transfer für 1,5 Millionen tätigen. Wenn ich Njai wäre, warum soll ich denn woanders hingehen, mich nochmal neu beweisen zu müssen, oder gerade in einem Umfeld bin, wo ich mich schon bewiesen habe, wo die wissen, was die an mir haben und ich trotzdem die Möglichkeit habe, Bundesliga zu spielen.
Stellst du aber auch oder stellst dich dem Konkurrenzkampf mit Vitali Becker?
Ja gut, aber
Der Vorschusslorbeeren
hat. Ja, aber wenn du ja jetzt zu einem anderen Bundesligisten gehst, der wird ja mit Sicherheit nicht von einem Angebot von Bayern, von Leverkusen, von wem auch immer bekommen. Muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen. Ja, das
wahrscheinlich nicht.
Wenn wir jetzt in der Kategorie Köln oder sonst irgendwas sein. So, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist dann das so viel schlechter bei Schalke zu spielen? Und die andere Frage ist, vor allem in dem momentanen Umfeld, was wir da haben. Ne? So, und die andere Frage ist, du sagst ja Konkurrenzkampf mit Vitali Becker. Den hast du ja jetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn Vitali Becker morgen zurückkommen würde, erstmal gewonnen. Der Natürlich. Wird nicht gewechselt. So, dann gehst du zu einem anderen Verein, wo ja schon ein etablierter Linksverteidiger ist.
Ich ja, glaube,
da
verstehe,
hast du einen
du
anderen
meinst.
Konkurrenzkampf ja. als auf Schalke.
Schon richtig. Also, ich glaube, ganz uninteressant wäre das für den auch nicht, dauerhaft auf Schalke zu bleiben. Wird halt spannend zu sehen, ja, wofür sich der Verein entscheidet, ne? Weil 1,5 Millionen sind ja jetzt für uns auch nicht unbedingt wenig.
Aber wenn du aufsteigst, machbar.
Definitiv, aber hast du nicht noch andere Baustellen? Die Frage muss man sich stellen, wer hat Priorität?
Für mich ganz klar ein Linksverteidiger.
Aber du siehst, du hast mit einem Vitali Becker die Zukunft. Und da kannst du dir ja auch jemanden holen, irgendeinen Routinier, der 30 ist, 31, der sein Backup ist.
Ich sag aber, du kriegst für 1,5 Millionen keinen besseren Linksverteidiger.
Ja, da gehe ich mit, das glaube ich wahrscheinlich auch nicht.
Aber deshalb, ne, das war so das Thema der Woche, glaube ich, womit man sich beschäftigt hat. Dann das super sympathische Interview von Muslic, wo Njai interviewt wurde.
Richtig.
Wo Muslic dann kam, Français. Und dann hat er nur so gelacht und ne, also er sagte, ich spreche in Deutsch. Warum habe ich jetzt Français gesagt? Genau, er hat in Französisch gesprochen, dass er in Deutsch sprechen soll.
Exakt. Genau.
Fand ich ganz amüsant und lustig. Zeigt mal wieder, was für eine gute Stimmung da auch im Umfeld gerade
ist. Hast du
auch
heute gemerkt, also war brutal. Aber kommen wir zurück zum Spiel. 10. Minute oder nach der 10. Minute, wir haben die überstanden, die Drangphase der Bielefelder. Und ich bin auch da bei dir, die haben uns ein Stück weit überrumpelt. Aber haben dann schnell in die Spur gefunden und endlich ist was passiert oder mal wieder ist was passiert, was wir schon in der Winterpause angesprochen hatten, die Standardstärke. Mit Aushish hast du da jetzt jemanden, der dir die Dinger reinknallt, einstudiertes Ding, zack, bumm, Eihahn, Dzeko, 1-0. Und ich hatte heute allgemein das Gefühl, dass wir bei jedem Standard Gefahr verursacht haben. Ich hatte immer das Gefühl, wir können nach einem Standard treffen, auch die Einwürfe. Da muss ich Timo Becker hervorheben, der die Dinger jetzt auch so reinscheppert wie ein Anvia Jay. Das ist schon gut.
Aber seit wann wirft der eigentlich so weit?
Die Frage habe ich mir auch gestellt.
Ich habe dann irgendwie noch nie, erst seit letzter Woche habe ich das so auf dem Schirm gehabt.
Er hatte mal immer mal so ein paar Dinger, aber nicht so wie jetzt so extrem.
Kurios. Naja, aber nee, gebe ich dir natürlich recht. Ich sag mal, ich glaube, es täuscht ein bisschen mit der Standardstärke, weil in der Hinrunde waren wir ja hinter Darmstadt, glaube ich, mit die standardstärkste Mannschaft.
Naja, wenn wir 13 Tore schießen ja. und 5 sind nach Standards, dann...
Ja gut, aber mach die erstmal, ne? Ja. Da gab's ja, du sprichst ja mit mir jede Woche Arsenal an. Ja, da ist ja genau das gleiche, da war ja dieses Interview jetzt, ne? Mal um abzuschweifen, von dem Brighton-Coach, ne? Der Deutsche.
Fabian Hünzeler.
Genau, der hat doch da gesagt irgendwie, ey, da werde ich lieber kein Meister, anstatt mit so einem Fußball Meister zu werden. Ja, aber du, nochmal, wenn du 13 Tore machst, und jetzt mal überspitzt gesagt, ja.
Ja, klar.
6 Tore davon Standard, interessiert mich doch nicht. Wenn ich aus den 6 Punkten 6x 1-0 mitnehme, herzlichen Glückwunsch.
Exakt.
Aber deshalb, glaube ich, täuscht das so ein bisschen mit Standards. Ich finde aber auch, das, was du ne, genau gesagt hast, dass da jetzt ein Sinn hintersteckt. Ne? Dass wir die Dinger nicht einfach reinflanken. Ich bezweifle auch, dass da vorher ein Sinn drin gesteckt hat. Ja,
aber die kamen
ne?
nicht weiter als zum ersten Pfosten.
Ich finde, die kommen halt mit einer ganz anderen Wucht rein. Ne? Die kommen
auch.
Mit gutem Schnitt, ja. Die kommen mit Feuer da rein und die werden halt immer gefährlich. Ne? Wir hatten ja auch die Großchance, glaube ich, mit Karaman nach der Ecke, wo der das Ding an die Latte köpft. Timo Becker, der Abschluss da, wo der Torwart den überragend hält.
Richtig.
Ne? Also, ja, gehe ich mit. Die Standards, die passen schon. Ne? Und was man halt sagen muss, nochmal auch wieder hervorheben, Aushishi.
Aushish.
Der ist ein Baller. Der ja, ist,
was der da heute für Übersteiger gemacht hat. Also.
Was mir aufgefallen ist, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, der hat ja, glaube ich, auch 2-3 Mal den Ball verloren. Nach so einem Übersteiger und voll in 3 Leute reingerannt,
dass da, einer was sagt.
Dass da wieder einer anfängt irgendwie, ne?
Ja.
Aber es ist tatsächlich ausgeblieben, wir warten mal ab, wie lange, aber der Typ ist ein Baller, ne? Das ist also wirklich, das ist
dass
sagenhaft.
Dass du den ablösefrei bekommen hast, ey, also Lüftel, ich zieh meinen Hut vor dir. Sowohl ja. einen Jai als auch Aushish.
Was man jetzt halt sagen muss, was Bielefeld natürlich am Anfang gut gemacht hat, ist nicht nur diese ekelhaften Chipbälle auf dieses lange Elend, sondern die haben eigentlich so gespielt, wie wir eigentlich hätten spielen sollen. Ne? Die waren sehr griffig, die waren sehr aggressiv, die waren immer in den Zweikämpfen schneller als wir.
Unglaublich viel gelaufen.
Viel gelaufen, ne? Das ist dann halt irgendwann abgeflacht, zum Glück, ne? Relativ zügig auch, ne? Aber das hat sich echt lange angefühlt, dass sie da wirklich die Hoheit hatten.
Ja.
Und dann, wie gesagt, dann haben wir das Spiel ein bisschen übernommen. Ne? So, und dann haben wir nämlich eigentlich genau das gemacht, was ja immer gefordert wird. Aggressiv, mit einem hohen Pressing. Das Pressing war überragend.
Wirklich dann, sehr, sehr stark.
Und dann würde ich dir gerne mal eine Frage stellen. Wer war für dich heute so mit der wichtigste Spieler auf dem Platz?
Boah, jetzt mal abgesehen von Dzeko wieder mit dem Treffer. Ndjai fand ich brutal. Was sagst du?
Boah, Spieler des Spiels, vielleicht auch mal was anderes, da kommen wir gleich mal
na,
zu.
Klar.
Aber ich fand heute Schallenberg, Fausi und Ljubicic, die drei fand ich mit die wichtigsten Spieler auf dem Platz
aber,
heute.
Fausi hat mit einigen Fehlpässen wieder.
Der, ganz ehrlich, hättest du mich gefragt, wer ist Spieler des Spiels, hätte ich dir den sogar wahrscheinlich auf den Tisch geworfen.
Echt?
Der hat seinen Job, den der machen soll. Ja, die Fehlpässe, die hat er. Die wird er auch nie abstellen. Das wird immer ein Teil seines Spiels bleiben.
Auch der, die Chance muss er auch besser machen eigentlich.
Ist aber nicht seine Aufgabe. So,
natürlich.
Wenn wir aber zu seiner Aufgabe kommen, der hat seine Aufgabe heute zu 100% erfüllt. Der hat ein enormes Pressingverhalten heute gehabt. Diese zweiten Zweikämpfe, ne? Wenn mal wieder irgendwo ein Ball durchgerutscht
ist. Da ist er da.
Der war heute aber 100% hat er seinen Job erfüllt. Der hat, ganz ehrlich, der und Schallenberg, das Pressing war unfassbar gut. Ljubicic spielt ja nicht dieses klassische Karaman-Außenspiel. Ne? Der ist ja eigentlich auch so eigentlich pari zu Karaman. Aber wie der das Pressingverhalten ausübt, in Form von Anlaufen, von Intensität, zusätzlich zu Schallenberg und Fausi, das ist für mich mit einer der wichtigsten Schlüsselpositionen heute überhaupt, warum wir zurück ins Spiel gefunden haben und warum Schalke dieses Pressing so ausführen konnte, wie wir es ausgeführt haben.
Klar, da kannst du eigentlich niemanden kritisieren, also wird mir jetzt wirklich keiner einfallen von denen, die gespielt haben. Da hat jeder eine gute Leistung gebracht. Ich habe da aber noch eine Frage zu El Fausi. Findest du den weiterhin so stark wie in der Hinrunde oder wird der jetzt überstrahlt von den anderen Guten? Also, dass er gar nicht schlechter geworden ist, sondern dass einfach die anderen um ihn herum auch gut sind. Weil ich kann mich noch dran erinnern, in der Hinrunde, da haben wir Lobeshünden über den hier gesungen und den gefühlt von 15 Spielen 12 Mal zum Spiel des Spiels gemacht.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das war so dieser Hype-Effekt, den der erzeugt hat. Der hat überragend gespielt, ja, zu 100% sogar. Der hat aber diese gleichen Fehler, die er jetzt macht mit diesen Fehlpässen, teilweise hat er ja auch Pässe drin, die, wenn Dzeko einen Pass spielt, als Beispiel, das Ding kommt wie an einer Schnur gezogen. Ja,
aber jedes Mal.
Bei Fausi hüpfen die immer so komisch, ne? Aber, ich sag mal, ich glaube nicht, dass der sich irgendwie verschlechtert hat, da wäre das falsche Wort. Ich glaube, sein Pensum ist extrem hoch, der wirkt ein bisschen überspielt in den letzten Partien. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie zu 50% schlechter geworden ist, sondern einfach nur, das ist der Punkt, den du sagst, dass du da drumherum jetzt Leute hast, die auch auffälliger sind. So, und der Fausi kann jetzt halt endlich mal seine Position bekleiden, die er bekleiden soll. Ne? Und wie nochmal, das hat er heute zu 100% gemacht, meiner Meinung nach.
Ja.
Und deshalb hat er seinen Job zu 100% erfüllt. Dass die Torchance zum Beispiel, das war ein Add-on als Sechser. Als Sechser hast du eigentlich in so einer Torchance nichts zu suchen.
100%, Punkt. Aber wenn du die Chance hast...
Dafür hast du andere Attribute. Ja. So sehe ich das.
Also, LV ist eine gute Partie, aber wie schon gesagt, ich finde, da kannst du keinen jetzt irgendwie sagen, der war nicht gut.
Ja, aber, also da, nee, wie gesagt, darum
Schallenberg auch, wie du schon gesagt hast, der fällt nicht auf, aber ist so gut und so wichtig.
Und das ist ja das Thema immer bei diesen Spielern. Ne? Natürlich hast du wieder mit Edin Dzeko, der da Tor gemacht hat, mit Oshish, der die Übersteiger reinbringt, Njai, der die Flanken punktgenau setzt. Die Spieler fallen auf. Aber ich habe da heute bewusst mal drauf geschaut, weil das halt extrem wichtig war, dass wir das Spiel wieder in unsere Hand genommen haben, dass die beiden, Schallenberg und Fausi, dieses Pressing ausgeübt haben. Das Kommando kam von dem und die ganze Mannschaft hat mitgezogen. Und das ist meiner Meinung nach bedeutend wichtiger in vor allem so einem Spiel, als ob da jetzt einer irgendwie, ne, 15 Übersteiger macht.
Ja, aber
ne?
Waren ja auch die Garanten in der Hinrunde für uns, für den Erfolg. Natürlich. Die beiden, das Pendel, super.
Auch die Zweikampfhärte von einem Ljubicic zum Beispiel, das ist unglaublich. Der ist ein offensiver Achter irgendwo.
Aber auch so ein Dreckiger.
Aber der hat ein enorm gutes Zweikampfverhalten. Ja. Das ist auf einem Level von einem Schallenberg und einem Fausi, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Sprechen wir nochmal kurz aufgrund des Treffers Dzeko an. 7 Spiele, 8 Torbeteiligungen, 5 Tore, 3 Vorlagen.
Ja, und eine wurde ihm geklaut, weil er ein Eigentor war.
Ja, aber... Sensationell, oder? Also ich glaube, brauchen wir auch nicht wieder aufnehmen. Ist unglaublich, der Typ.
Der wirkt halt immer noch so spritzig. Ne? Ich habe heute meinem Sitznachbarn im Stadion die Frage gestellt, oder eher gesagt, stell mal vor, wir bekommen den oder hätten den mit Mitte 30 bekommen.
Oh.
Dann kam aber eine smarte Antwort. Boah, ich glaube, mit der Erfahrung ist der besser für die zweite Liga, so wie er jetzt ist. Und ich glaube, da ist was dran. Wobei ich sagen würde, mit 35 war der auch erfahren genug. Ne?
Ja, klar.
Aber ich finde das immer so schade. Ne? Und ja, er ist 39, der Typ ist
topfit. Wird jetzt übrigens 40, ne, diesen Monat.
Am 17. März ja. Wird er 40. Ich finde das immer nur so schade, wenn man so weiß, da hat einen zeitlichen Horizont. Ne? Das ist irgendwann vorbei. Und ne? Deshalb habe ich ja so gesagt, jetzt stell dir vor, du hättest den mit 35 bekommen. Gut, eigentlich denkt man da ja auch nicht, dass jemand bis 40 spielt, 41. Ne? Aber ja,
wie oft hast du das, Ronaldo?
Dann hättest du vielleicht einfach mal sagen können, ey, den haben wir noch mal 3-4 Jahre. Ne? Aber jetzt weißt du ja, letzte Saison ja vielleicht noch plus eine.
Gemunkelt, dass er vielleicht noch ein Jahr dranhängt. Das Problem ist aber wahrscheinlich, Dzekos Familie, Frau, Kinder sind in Florenz. Und er lebt ja in Gelsenkirchen, sogar ganz nah am Stadion, im Bur, so wie ich gehört habe. Da ist halt die Frage, macht die Familie das mit? Machst du das nochmal mit, ein Jahr ohne die Familie? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die nach Gelsenkirchen kommen. Aber ich habe da so das Bauchgefühl, dass vielleicht ein Kolasinac im Sommer kommt, ablösefrei und sagt, Brate, bleib mal noch ein Jahr und wir spielen mit beiden in der ersten Bundesliga. So, ja, träumen, Traum aus.
Werden wir sehen. Ne?
Genau. Ja, was gab's noch in der ersten Halbzeit? Waren da noch irgendwelche Dinge, die besonders aufgefallen sind, Kevin?
Wir hatten halt meiner Meinung nach haben wir halt eine Chancenüberlast gehabt, ne? Wenn du beide Halbzeiten jetzt mal zusammennimmst einfach, ne? Also Nochmal, das Ding hätte 5-0 ausgehen müssen. Ne? Du hast den Ladentreffer durch Karaman und was man halt auch ganz einfach mal sagen muss, ist, der Torwart von denen, der hat extrem gut gehalten. Ne? Das Ding von Becker, die Doppelchance, meiner Meinung nach zwei überragende Paraden.
Fand den wirklich nicht so stark. Aber wenn du mal so auf die Statistik guckst, da waren es 7-8 Torschüsse, 8 für uns, 7 für Bielefeld. Aufs Tor haben wir aber 8 gebracht und die nur 3. Also, ja.
Da brauchst du gar nicht drauf gucken. Die waren komplett Ausfall. Wir hätten die, ganz ehrlich, wir hätten die aus der Arena schießen müssen. So, und dann kommen wir auch schon zu dem Punkt, ne? Wir können jetzt natürlich auch nochmal die Chancen alle durchgehen. Das brauchen wir aber nicht. Ne? Dann kam ja die brisante Zeit, diese, wie ich es ja am Anfang genannt habe, Clash-Time, whatever. Ja,
aber
wie
es ist auch normal, wenn es 1-0 steht, da kommt nochmal die zweite oder dritte Luft bei Bielefeld und es kommt mehr von denen. Wir haben einfach nicht früh genug den Sack drauf gemacht oder den Sack zugemacht.
Apropos, zweite Luft. Wir haben noch einen zweiten Partner für den Podcast.
Stimmt. Boah, haben wir noch nie gemacht. Aber jetzt kommt die Werbung. Wir haben einen neuen Partner mit BPro aus Gelsenkirchen.
Ganz wichtig, aus Gelsenkirchen.
Genau.
Wir saßen da beim Gespräch, kamen in das Büro rein, da war alles voll Schalke.
Stimmt.
Wirklich, Wandgemälde, irgendwelche Stadionauszüge und. Ganz, ganz, ganz herzliche Menschen dort und ich würde auch mal sagen, ja, BPro, eine mega wichtige Firma für Gelsenkirchen, für die Infrastruktur in Gelsenkirchen und allgemein fürs Umfeld dort. Ne? Also ganz, ganz, ganz cool, da einen mega herzlichen Termin gehabt und deshalb freue ich mich auch da echt drüber sprechen zu können.
Ja, erzählen wir mal kurz ein bisschen mehr über BPro. Ist wie gesagt ein Unternehmen aus Gelsenkirchen, ist ein Stahlhändler, der ja seit Jahrzehnten Stahlprodukte und Spezialprofile an Industrieunternehmen liefert und das halt auch international, also ist ein großer Player. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung.
Genau, und guck mal, jetzt können wir sogar sagen, wir haben einen internationalen Partner, ja, neben unserem wohlgeschätzten Volksbankpartner. Schau mal an, jetzt haben wir internationalen Handel mit Banking verbunden.
Stimmt.
Nee, aber wie gesagt, also wir freuen uns da, einen zweiten Partner gewonnen zu haben. Wie ihr euch vorstellen könnt, das hier alles macht sich nicht umsonst. Ja?
Nee.
Essen wollen wir auch noch, neben also dem ganzen Reden.
So ein bisschen.
Eine Cola Zero trinken auch noch. Also von daher, vielen lieben Dank. Und in den nächsten Wochen werdet ihr dann nochmal ein paar Sonderaktionen von BPro hören und einfach nur nochmal einen kleinen Teaser.
Werbung Ende. So Kevin, da sind wir jetzt wieder.
Zurück zur Crash-Time. So, also ich sag mal so. Am Ende ist halt immer dann das Problem, da gibt es jetzt eine Floskel und ein Phrasenschwein haben wir hier auch wahrscheinlich irgendwo stehen, da werfe ich gleich mal 2 Euro rein.
Da ist es. Ein
ganz dickes Ding. Wenn du die vorne nicht machst, wirst du halt irgendwann bestraft. Und es war irgendwo abzusehen und es ist immer so, ja, dann wurde das Stadion auch noch leise, weil es 2 medizinische Notfälle gab, ja. Leider Gottes, ich hoffe, den Personen geht's wieder gut.
Aber warte mal kurz, wo wir schon bei leise waren. Also ich finde, die 6.100 Bielefelder, die hast du ein, zwei Mal gehört, aber mehr war da nicht, oder?
Ist ja auch kein Schalke 04.
Ja, aber sonst hast du ja mal so Gegner, da hörst du ein bisschen mehr, aber ich fand, da war wenig.
Ach, keine Ahnung. Ja. War nicht toll.
Nee, ne?
Nee. Aber egal. Der Stürmer von denen, der hat mich auch richtig aufgeregt. Muss ich nochmal erwähnen. Egal. Also, von daher, wo war ich stehen geblieben?
Bei deiner Crunch-Time.
So, wenn du den Ball halt vorne nicht machst, dann wirst du irgendwann bestraft. Und das war abzusehen. Das war vorprogrammiert.
Ja.
Da war ja auch dann nochmal von Bielefeld eine Torschance, wo ein Müller vorbeigeht, den Ball dann so, ne, eigentlich aufs Tor bringen will, der dann da durchkullert durch den 16er, da fing es ja schon an. Dann hatten wir, glaube ich, nochmal eine Torschance und dann kamen halt die letzten 10 bis 15 Minuten und da haben wir geschwitzt. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da sah gar nichts mehr gut aus. Wir konnten die Bälle nicht mehr klären, wir sind vorne nicht mehr rausgekommen. Muslic hat natürlich versucht, mit Wechseln ein bisschen Zeit zu schinden. Wir haben zwischenzeitlich auf eine Fünferkette wieder umgestellt. Apropos Fünferkette, darüber würde ich gleich auch noch mal kurz sprechen mit dir.
Aber Kevin, das waren doch die Hinrunden-Vibes.
Ja, da gehen wir.
Das war
ja
doch geil, Leute.
Chronologie,
pass auf. Ja, okay.
Jetzt erstmal Spiel abschließen. Also von daher, Fünferkette zeitweise umgestellt, ne, versucht einfach nur die Bälle da rauszuhacken. So, und dann fällt das Tor. Und ich habe wirklich, ich hab's von meinem Platz aus nicht gesehen, ob es abseits war.
Es war ungelogen 5 Zentimeter. Das war die Hacke von Godowski, die da.
Also wirklich,
drin stand.
Und das wäre so typisch gewesen, dass du dir wieder da ein Ding fängst. Das ist wirklich, also hätten wir das Ding heute unentschieden gespielt, da hätte ich jeglichen Glauben verloren, weil, wie gesagt, das Ding hätte 5-0 ausgehen müssen, 4-0, 3-0, mir egal. Das Ding hätte deutlich gewonnen werden müssen und dann gehst du da auf einmal nur mit einem Punkt nach Hause.
Haben die sich aber auch Zeit gelassen bei der Überprüfung.
Was ich mega geil fand, ich glaube im Stadion, oder eher gesagt, man war schneller klar, dass es kein Tor war. Ich kann dir auch sagen, warum. Karaman hat ja den Ball am Anstoß gehabt. Und dann kam, glaube ich, ein Kommando von der Bank zu Karaman, geh wieder zurück. Weil die wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, auf ihrem Handy oder auf dem Laptop oder
klar,
was auch immer,
die haben da alles
die Situation
im Blick
gesehen haben und sofort gesehen haben, war abseits. Und deshalb, also für mich war es schon klar, der hat dann trotzdem wieder mal 3 Minuten geprüft. Und dann kein Abseits, aber trotzdem. Also da habe ich wirklich kurz gedacht, Leute.
Darf nicht wieder sein.
Das kann nicht, also es darf
Dresden
nicht passieren.
Dresden kam dann wieder hoch.
So, und dann, ne, wie gesagt, Nummer 8 mal den Ball geklärt, dann versucht Ziller zu schicken, der heute auch nicht so
der hat aber auch eine Chance war gehabt, ganz zum Schluss.
Ich glaube, war aber auch Abseits. Aber ist egal. Wurde halt in der Mitte auf den Torwart schießt.
Ja.
Ja. Muss er machen.
Hat aber auch einen undankbaren Job, ne?
Undankbaren Job, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Ne? Er hat natürlich auch viele Chancen gehabt, auch in der Hinrunde, die er nicht gemacht hat. Muss man auch ganz ehrlich mal sagen.
Im Vergleich zur letzten Saison definitiv.
Unangefochten dann auch nicht. Nichtsdestotrotz einen extrem schwierigen Job. Ne? Also ich würde auch nicht gerne in seiner Haut stecken. Nach einem geplatzten Millionentransfer, wahrscheinlich mit einer Gehaltssteigerung von mal 4. Ja.
Ja. Hast ausgesorgt für die ganze Familie.
Musst du wieder zurück nach Gelsenkirchen, da steht auf einmal ein Edin Dzeko vor dir, der Kapitän Kenan Karaman, wo du weißt, du kommst da nicht vorbei, egal was du machst. So, schwierig, aber nichtsdestotrotz, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Ende war eine Szene, da verliert er den Ball, Bielefeld kriegt den wieder rechts rüber, der läuft einfach nicht den Gegner an. Gestikuliert, lauf doch, geh doch da rein,
ja,
du bist frisch,
ja,
tu
richtig
alles, dass das Team gewinnt. Nicht, dass er es nicht wollte, aber in der Situation, ey, 90 plus 4 und der gestikuliert da rum. So, nichtsdestotrotz, dann am Ende das Spiel gewonnen mit Biegen und Brechen. Die letzten 15 Minuten, meiner Meinung nach, eine solide Grundleistung, eine überragende Partie, die wir deutlich höher gewinnen müssen.
Ja. Aufgabe erfüllt, Punkt. Ich glaube, das kann man dahinter setzen.
Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Thema Fünferkette. Du hast ja gesagt, ja, hey, alte Magie, gerade wieder, ne? Das ist das, was wir brauchen, den Kampf, hinten die Null halten. Und ich habe ja immer gesagt, ja, ich verstehe den Trainer. Ne? Ich glaube, jetzt mittlerweile gebe ich dir, glaube ich, wahrscheinlich sogar ein bisschen recht.
Die Erkenntnis kommt früh.
Ich sage nur ein bisschen. Weil man hat heute auch gemerkt, selbst wenn wir die Zweikämpfe hinten gewonnen haben, wir waren extrem offen.
Ja,
teilweise.
Da fehlt immer einer hinten.
Irgendwie fehlt da immer einer. Ne? Nochmal. Wir brauchen jetzt nicht nochmal debattieren, was Muslic spielen will mit den Außenverteidigern hoch und völlig egal. Aber du siehst auf dem ersten Blick, dass du hinten extrem offen bist mit der Viererkette. Und wir haben uns ja auch die Tabelle angeschaut, der Rückrunde.
Genau, da hast du 10 Punkte, also vor dem Spiel 10 Punkte aus 8 Spielen und 13 Gegentore.
Mit einem Sieg weniger wären wir, glaube ich,
Letzter.
Mit die schlechteste Mannschaft in der Rückrunde. Ne?
Exakt.
No, und wenn du.
Alleine 13 Gegentore in 8 Spielen.
Ne, ich habe ja wöchentlich eigentlich immer gesagt, ey, aber ne, du verlierst ja nicht, du holst ja einen Unentschieden. Falscher Ansatz, ne? Weil, da muss ich dir ganz klar recht geben, das darf nicht der Anspruch sein, wenn du in der Hinrunde so viele Punkte holst und nur gefühlt die Gegentore kassierst, die du
was
jetzt
waren das?
Innerhalb von
8 oder 9 hatten wir.
Aber die hast du ja nach ein paar Spielen gehabt schon. So, und dann stelle ich mir die Frage, bleibst du dann nicht bei deinem Erfolgsrezept, das, was du ja immer sagst, und gewinnst ja trotzdem die Spiele. Und die Frage stellt sich ja dann, oder wo ich ja immer gesagt habe, ja, aber wir spielen ja jetzt endlich offensiven Fußball. Das ist ja ein Fakt, okay.
Natürlich, das muss man unterschreiben.
Hätte es nicht gereicht, einfach nur die individuellen Positionen auszutauschen. Ndjai hätte ja trotzdem gespielt.
Klar. Dzeko hätte vorne auch gespielt. Drin. Ljubicic oder Aušić, da hättest du wechseln können.
Aušić hätte Karaman wahrscheinlich gespielt, aber dann hättest du halt einen Wechselspieler mit Ljubicic gehabt.
Überragend.
Das wäre halt die Frage gewesen, hätte das nicht trotzdem gereicht, dass wir trotzdem mehr, endlich mehr Torgefahr ausstrahlen, weil wir einfach vorne neue Spieler haben. So, und da habe ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, vielleicht muss ich dir da recht geben.
Aber da ist die Frage, hat Muslic den Kritikern wirklich Glauben geschenkt und hat gesagt, okay, hey, die haben recht, ich muss was ändern, damit wir offensiv mehr Power haben? Weil eigentlich habe ich Muslic so eingeschätzt, dass das jemand ist, der ist von seinem Weg überzeugt und von seiner Arbeit überzeugt. Aber dass man dann nach der überragenden Hinrunde das System ändert, woran liegt das?
Du, ich glaube, das ist so ein Mix aus beidem. Ich sag mal, der ist ja auch, also er sieht ja selber, dass wir keine Torgefahr ausstrahlen.
Aber ne? War es trotzdem erster mit, was waren das, 4 Punkte Vorsprung, die wir hatten?
Natürlich, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, ja, die Punkte sprechen für sich, aber man muss ja auch mal sagen, wir haben vielleicht auch ein bisschen leicht überperformt, muss man auch mal sagen, ne? Plus, ich glaube, mit dem Spielermaterial, was du dann dazu bekommen hast, ne, und nochmal, vielleicht kam da auch der ein oder andere Transfer wie die Jungfrau zum Kinde. Ne, ich glaube, so ein Dzeko-Transfer hat auch nochmal was ausgelöst, auch bei einem Ljubicic zum Beispiel. Ne?
Ja, das definitiv.
Und ne, ich sag mal, ein Dzeko-Transfer war wahrscheinlich gar nicht geplant auf diesem Niveau. Ne? So, und die Sache ist dann halt auch, wenn du das Spielermaterial hast, dann musst du es nutzen. Weil jetzt hol doch mal einen Dejan Ljubicic zu Schalke.
Das ist, glaube ich, auch echt das Problem.
Der Kerl hat ja ein Format. Der kam aus Zagreb, der hat Europa gespielt, ne? Also in der Europa League, ne? Oder Conference. Ist auch völlig egal. Europa League. Der hat eine grundsolide Rolle bei Köln gespielt.
Dann war sogar einer der Besten, ne?
Dann holst du den und setzt ihn auf die Bank.
Ich glaube, das ist das Problem. Die Egos und die. Du holst einen Spieler, der Muslic muss ja auch argumentieren. Ljubicic kommt bestimmt nicht, weil Gelsenkirchen so schön ist oder weil jetzt Edin Dzeko da ist. Sicherlich war das so ein Punkt, der den überzeugt hat, aber du holst den mit einer Rolle. Du sagst, ey Junge, ich zähle auf dich, du bist für mich gesetzt.
So, und dann hast du natürlich einen Aušić, den du erstmal sagen kannst, ey, mach mal halblang.
Aber wenn er so performt, klar.
Der kommt da an, der wird wahrscheinlich im ersten Training gesehen haben, scheiße, was haben wir hier für eine Rakete bekommen?
Ja.
So, und ich, dann deshalb hast du ein Problem. Ich verstehe beides. Ne? Ja, du hast ein Spielermaterial, was du nutzen willst und musst, das ist ein Fakt.
Natürlich.
So, und dann ist es natürlich auch einfacher, eine Fünferkette aufzulösen und eine Viererkette stabil zu bekommen. Problem ist nur, wenn du sie nicht stabil bekommst. Ne? So, nochmal, wir waren heute echt löchrig teilweise.
Wie in jedem Spiel der
Rückrunde.
Und dann
hätte auch ordentlich wieder nach hinten losgehen können. Ne? Deshalb sage ich, vielleicht muss ich dir da ein bisschen recht geben.
Ja, schön. Danke für die Einsicht.
Da freust du dich, ne?
Aber das bringt mir ja nichts, wenn der Trainer das nicht so sieht. Ich denke mal, die werden das zu Tode analysiert haben und ja, sind jetzt überzeugt von der Viererkette und von dem neuen Weg.
Du, ich schätze die so ein, dass sie schon wissen, was sie machen.
Ja, klar.
Ich leg da auch das vollste Vertrauen in den Trainer. Wenn der sagt, wir spielen Viererkette, dann spielen wir in der Viererkette.
Ja, wird sich was dabei denken.
Ja.
Aber die Frage ist halt, da brauchen wir nicht weiter drauf gucken, aber wenn es da mal hochgeht, da wirst du mit diesem Fußball, da gebe ich dir Brief und Siegel, keine wirkliche Chance haben, weil du schon gegen Fürth löchrig bist. Was passiert dann, wenn da die oben genannten, die Schwarz-Gelben oder Bayern oder Leverkusen auf dich zukommen? Ich glaube, da rappelt's dann richtig. Aber wie gesagt, ist noch Musik für die Zukunft.
Ja, und ich sag dir eins, ich glaube, die Zukunft könnte sich weiter erstrecken, als wir alle lieb sind, weil teasern wir gleich auch mal an. Ich habe mir das gerade mal so ein bisschen angeguckt, wie wir eigentlich noch oder wo wir noch spielen müssen. Und vor allem das Thema ist wo. Aber egal. Also, komm, Spieler des Spiels. Ich hau da jetzt gleich richtig eine raus. Du bist erstmal dran.
Boah. Das kommt halt darauf an, wie ich es bewerte. Also ich fand Kevin Müller wichtig in den Aktionen, fand den auch stark, fand aber auch ein Jai hat mich überzeugt mit dieser Zweikampfhärte. Dzeko schießt das Tor, Aušić war der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Das ist jetzt schwierig tatsächlich, da jemanden zu finden, also ja.
Komm, ich übernehme mal, du kannst ja nochmal überlegen.
Ich springe damit auf den Zug, ne?
Bei einer Personalie bin ich tatsächlich, also habe ich jetzt nicht gedacht, dass du sagst. Und dann muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ich hatte erst Fausi die ganze Zeit, hab mich dann gerade nochmal kurz umentschieden. Kevin Müller tatsächlich.
Oh, okay.
Und ich sag dir auch warum. Der hat, auch wenn diese ersten Dinger da abseits waren oder auch nicht, ich weiß es nicht, kannst du hier beurteilen aus dem Stadion.
Die hätten den nicht gemacht.
Der erste überragend gewartet, lange gewartet. Der zweite ganz überragend lange hochgeblieben. Dann war noch eine dritte Chance, wo der ebenfalls ganz lange oben geblieben ist, groß geblieben ist.
War auch in der Luft diesmal.
Ja gut, in der Luft war davor die Woche auch nicht so das Problem. Aber grundsolide, jeden hohen Ball abgefangen, grundsolide geklärt, ja. Kein Hackback am Fuß verbreitet, das war immer noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Das ist aber, glaube ich, auch nicht seine Stärke.
Eine Sache, die auch, also die kenne ich nur aus der Kreisliga, der Innenverteidiger macht den Abstoß.
Ja, aber da siehst du ja, dass er nicht so gut am Fuß ist, ne?
Also, hast du das schon mal gesehen im Profifußball?
Ja, doch, das war bei welchem Torwart?
Aber dass der die auch langbolzt, ja, nicht diesen Aufbau. Ja, bei welchem
Torwart war das denn bei uns? War das nicht bei Freisel auch? Der hat die doch auch nicht gemacht. Oder Müller? Also der andere Müller.
Marius, weiß ich jetzt auch nicht.
Also wir hatten auch einen Torwart, der die auch nicht selber gemacht hat. Ja,
wer hat die denn geschossen?
Warte,
der Kaminski.
Wer hat denn nochmal die Flach... für die nächste Folge gucke ich mal.
Ja, da musst du dir aber notieren.
Ja, da
guck ich aber mal. Aber fand ich halt
aber echt deshalb sag ich, crazy. Also meiner Meinung nach Kevin Müller und vor allem mit dem Hintergrund, der hat letzte Woche, davor die Woche schon... Boah, eine durchwachsene Leistung mit dem Fehler. Letzte Woche hat der richtig kassiert, ja. Also Katastrophenleistung, ja. Dann vom Trainer richtig einen auf die Fresse gekriegt.
Ja.
Die Medien völlig drauf angesprungen. Und dann heute so ein wirklich gutes Spiel abzuliefern. A la Bonheur, Hut ab für mich, Spieler des Spiels.
Ja, habe ich ja auch gerade aufgezählt. Kann man geben. Ich tue mich da schwer, heute da irgendwie wirklich jemanden rauszupicken, aber wenn dann, komm, hat letzte Woche auch von uns sein Fett wegbekommen, Kevin. Das war eine starke Leistung heute.
Ja.
Ausblick auf Hannover.
Ja.
Spielen Sonntag, also haben jetzt ein bisschen Zeit.
Boah, krankes Spiel, ne? Also, wir haben zum Glück haben wir ein Heimspiel. Bei Heim sind wir gut.
Jo.
Heim sind wir in der Bank.
Ne, gar nicht wahr, alle gewonnen. Das war
nein. Das war
Abendspiele. Jetzt.
Das war ein bisschen zu voreilig.
Die Abendspiele waren das, die haben genau.
Wir sind nichtsdestotrotz trotzdem stark zu Hause, muss man ganz ehrlich sagen. Das Thema ist, zum Glück spielen wir zu Hause gegen Hannover. Jetzt haben wir mal wieder ein direktes Duell mit jemandem von da oben. Und
wegweisend.
Ja, wegweisendes Spiel. Nicht, weil das ein direkter Konkurrent ist. Natürlich auch. Ja, aber
klar, kannst dich 3 Punkte absetzen von.
Ich glaube, die Wochen sind hart. Und da können wir richtig auf die Schnauze fallen, weil wir spielen in Darmstadt, wir spielen in Paderborn, wir spielen in Elversberg. Heißt, alle nächsten direkten Duelle finden nicht bei uns in der heimischen Arena statt. Und das könnte ein Riesenproblem werden.
Aber man muss auch wiederum sagen, ne, wir haben auch noch 5 Heimspiele. Ich glaube, wir haben jetzt 50 Punkte, Kevin. Wenn du 5 Heimspiele gewinnst, dann hast du 15 dazu, dann bist du bei 65 Punkte. Meinst du, das reicht nicht? Wenn du dann noch bei den direkten Konkurrenten da vielleicht 1-2 Siege holst?
Ja, schon, aber jetzt verlierst du gegen Hannover. Und
nee, das ist ein Heimspiel.
Ja, aber jetzt verlierst du gegen Hannover und die anderen sollten wieder gewinnen, dann bist du auf einmal Vierter. Weißt ja, du, das Problem ist, das ist da oben so dicht aufeinander und so eng.
Auch heute Elversberg wieder, in der 85.
Ja, in der 85. Halt müßig, aber nochmal, deshalb sage ich glaube so, Hannover ist nochmal so wirklich let's go, volle Pulle rein, weil, wie gesagt, wir spielen halt nochmal 3-mal auswärts gegen den direkten Konkurrenten. Ja, wir haben 5 Heimspiele, aber das wird ein Brett. Also das wird echt schwierig, das wird ein Brett.
Ja.
Schauen wir mal.
Ergebnistipp, du weißt, den will ich hören.
Ja.
Übrigens müssen wir anmerken, dass wir nächste Woche die Folge erst am Montag ausstrahlen können, also Montag. Ja, Abend.
Genau, wir schaffen es nicht vorher aufzunehmen, aber das sollte ja kein Problem sein.
Nur, dass ihr da Bescheid wisst.
Ergebnistipp. Ja, 2-1.
1-0. Ich weiß zwar nicht, wie wir die 0 halten wollen, aber...
Ja, ich glaube, wir sind 2-1. Wir werden das Ding aber gewinnen, weil wir es müssen. Und das wird passieren. Und das kriegen wir schon hin. Ja!
Gut, haben wir alles, ne?
Ich denke erstmal schon, wa? Also in dem Sinne, bis kommende Woche.
Kevin, walte deines Amtes.
Freut euch, das Wochenende als Spitzenreiter zu genießen. Guckt die anderen drei Spiele von den anderen zwei, drei Konkurrenten und drückt die Daumen, dass sie verlieren.
Servus.
In dem Sinne, Glück auf. Danke, dass ihr uns hört.
Vergessen.
Folgt uns genau. Auf diversen Social-Media-Kanälen. Teilt unsere Sachen, kommentiert unsere Sachen. Schickt blaue Herzen rein, wie auch immer. Adios, amigos, und Glück auf.
Glück auf.